herzlich willkommen bei Nachgefragt, eurem Lieblingspodcast vom Bundesverband Osteopathie. Euer Kompass rund um Osteopathie für Therapeuten, Neugierige und Patienten. Fachwissen, Einblicke und Impulse direkt aus der Praxis für die Praxis. Willkommen zu einer neuen Folge bei Nachgefragt, euer Podcast rund um Osteopathie. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, die klassische Erkältung. Jeder kennt sie, jeder hat sie, doch was steckt eigentlich dahinter? Wann wird aus einem harmlosen Infekt ein Fall für die Ärztin oder den Arzt? Wie kann ich mich schützen? Und welche Rolle spielt dabei die Osteopathie? Ich habe Benjamin Hartlieb zu Gast. Du bist Osteopath, Heilpraktiker und Autor. Schön, dass du dieses interessante Thema beleuchtest.
Ja, hallo Theresa. Auch ich grüße dich und danke dir sehr für die Einladung.
Die Winterzeit ist im vollen Gange und viele Menschen sprechen von einer Erkältung, wenn sie sich unwohl fühlen. Aber was genau ist medizinisch gesehen eine Erkältung und wodurch entsteht sie?
Ja, also wenn man von einer Erkältung spricht, dann meint man meistens eigentlich die Infektion der oberen Atemwege, also von Nase, Rachen, manchmal auch den Bronchien, und ausgelöst wird das Ganze in den allermeisten Fällen dann durch Viren, die entweder die Übertröpfcheninfektion beim Husten oder Niesen oder manchmal dann auch über die Hände übertragen werden. Wenn dann das Immunsystem geschwächt ist, durch Kälte oder Schlafmangel oder Stress, dann haben diese ganzen Erreger natürlich leichteres Spiel und unser Körper reagiert dann mit den typischen Abwehrreaktionen. Die Nase läuft dann, der Hals kratzt vielleicht ein bisschen und viele fühlen sich dann auch müde und schlapp. Das alles sind im Grunde sehr sinnvolle Prozesse der Abwehrkraft. Der Körper arbeitet und versucht, diese Viren letzten Endes loszuwerden.
Okay, du sprichst von einer guten Reaktion, und was sind aber Warnzeichen, beziehungsweise welche Symptome erfordern sofortiges Handeln oder eine weiterführende Diagnostik?
Bei diesen Erkältungen heilt das meiste tatsächlich von selbst ab, ganz nach dieser alten Regel, 3 Tage kommt's, 3 Tage bleibt's, 3 Tage geht's. Das beschreibt so den typischen Verlauf einer unkomplizierten Erkältung eigentlich ganz gut. Trotzdem, da hast du recht, gibt es ein paar Punkte, bei denen man vielleicht aufmerksam werden sollte, wenn beispielsweise hohes Fieber auftritt oder länger anhaltendes Fieber ein paar Tage lang oder der Husten sehr stark ist oder Schmerzen beim Atmen auftreten. Das sind so Alarmsignale, die man dann auch ärztlich mal abklären lassen sollte. Oder auch wenn man das Gefühl hat, dass der Körper einfach nicht mehr so richtig auf die Beine kommt nach den Beschwerden oder die Beschwerden nach einer kurzen Besserung wieder plötzlich schlimmer werden. Wichtig ist außerdem eigentlich immer zu verhindern, dass die Infektion weiter nach unten wandert, weiter nach unten rutscht, also auf die unteren Atemwege dann übergreift. Die unteren Atemwege, sind dann eher die Bronchien. Und vor allem die Lunge, denn wenn sich dort dann die Entzündungen entwickeln, dann kann es einen deutlich ernsteren Verlauf nehmen als eine bloße Erkältung der oberen Atemwege. Und hier gibt es dann sogar noch den Sonderfall, dass es manchmal auch zu diesen sogenannten Superinfektionen kommt, was bedeutet, dass sich auf diese ursprüngliche Virusinfektion noch eine bakterielle Infektion obendrauf setzt. Hinweise darauf sind dann oft eitriger Schleim oder grünlich-gelber Auswurf, ein starkes Krankheitsgefühl, hohes Fieber. Und das sind dann so Zeichen, da heißt dann unbedingt zum Arzt, sich untersuchen lassen, damit dann auch eine gezielte Behandlung eingeleitet wird.
In der Osteopathie spricht man ja immer davon, den Körper zu unterstützen. Inwieweit kann die Osteopathie präventiv bei Infektionen wie jetzt bei einer Erkältung unterstützen?
Osteopathie betrachtet ja immer den ganzen Körper und eben nicht nur den Bewegungsapparat, was viele überrascht, die jetzt mit der Methode so noch keine Berührungspunkte hatten. Und für uns Osteopathen, ja, also wenn sich alle Strukturen frei bewegen können, funktioniert auch die Selbstheilung oder Regulation entsprechend besser. Und für uns geht es dabei eben nicht nur um Gelenke und Muskeln, sondern eben um alle Gewebearten, also auch Faszien, Organe, Gefäße und sämtliche Flüssigkeiten im Körper. Und hier spielt zum Beispiel auch vor allem der Lymphfluss eine wichtige Rolle, denn über die Lymphe werden Abwehrzellen transportiert. Sie ist also ein recht zentrales Element unseres Immunsystems. Und Prävention oder Vorbeugung, wenn du das ansprichst, liegt daher jetzt nicht allein im Mobilisieren und Lockern von Gelenken, sondern eben auch in der Behandlung dieser verschiedenen Gewebe, die direkt oder indirekt mit dem Immunsystem oder dem Hormonsystem dann verbunden sind. Und so kann der Körper dann Reize besser verarbeiten, schneller reagieren und entwickelt sich insgesamt ein bisschen widerstandsfähiger.
Und wenn ich mich jetzt als Patient für eine osteopathische Behandlung entscheide oder jetzt im Hinblick auf uns Therapeuten, welche osteopathischen Techniken würdest du jetzt ansetzen oder welche Ziele verfolgen diese Techniken?
Also prinzipiell ist das ja immer sehr individuell, wo behandelt wird. Letzten Endes behandeln wir dort, wo Blockierungen oder Spannungen vorliegen. Aber ich verstehe natürlich den Sinn auch deiner Frage. Es gibt trotzdem Häufungen. Also was man sicherlich sehr intensiv untersucht und dann dort auch behandelt, wenn irgendetwas auffällt, ist der Brustkorb und hier vor allem das Zwerchfell. Zwerchfell ist unser wichtigster Atemmuskel, kann man sagen. Und Ziel ist stets, seine Beweglichkeit zu verbessern. Denn wenn das Zwerchfell frei arbeiten soll, dann sind vor allem die Brustwirbelsäule oder auch die Rippengelenke sehr, sehr wichtig. Diese Bereiche hängen eng zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Und daher ist auch für die Atemmechanik eine gute Beweglichkeit in dem System sehr, sehr wichtig. Nicht nur für die Atmung allein oder für eine tiefe Atmung, sondern auch für eine bessere Durchblutung und eben den bereits angesprochenen aktivierten Lymphfluss. Beides ist nämlich entscheidend für die Abwehrleistung unseres Körpers, wo man auch sehr intensiv danach schaut, ist der Nackenbereich oder die Halswirbelsäule, denn hier verlaufen wichtige Anteile vom vegetativen Nervensystem, die unter anderem dann eben Nerven der Schleimhäute oder mit den Schleimhäuten kommunizieren. Hier zeigt sich dann oft, wie eng für mich dann auch die Funktion zwischen Nervensystem und Immunabwehr über eben die Schleimhautversorgung oder Innervierung eine Rolle spielt. Und wenn man bei Schleimhaut ist und umgekehrt auch bedenkt, dass etwa, ja, je nach Literaturangabe, mal sind es 80%, mal sind es 90% der Immunzellen sich im Darmbereich oder im Verdauungstrakt befinden, in den sogenannten Peyerschen Plaques, also das lymphatisches Gewebe, lymphatische Ansammlungen in der Dünndarmschleimhaut, dann wird mal wieder deutlich, wie komplex dieses ganze Zusammenspiel ist. Immunsystem, also über den Darm, das Nervensystem und die Lymphbahn besteht eine extrem enge Verbindung und die wir jetzt in der Osteopathie eben über verschiedene Gewebe Ebenen ansprechen wollen. Und vielleicht als kleiner Nebensatz noch, findet man auch immer wieder Kollegen, die vor allem im kraniosakralen Bereich dann behandeln, also an der engen Verbindung zwischen Schädel, Wirbelsäule und Kreuzbein, denn auch diese Region steht in sehr, sehr enger Verbindung mit dem vegetativen Nervensystem und kann wunderbar genutzt werden, um das innere Gleichgewicht zu aktivieren oder die Regeneration dann zu fördern.
Danke dir. Das ist ein wahnsinnig spannendes Konstrukt, dieser Körper. Du sprichst vom Darm und vom Brustkorb und vom Zwerchfell und vom Kraniosakral. Das ist einfach magisch. Gibt es bestimmte Patientengruppen, die besonders von einer osteopathischen Prävention profitieren können?
Wenn man diese Frage an einen Osteopathen stellt, dann antwortet er natürlich, ja, jeder kann davon profitieren, natürlich, klar. Aber Osteopathie zeichnet sich ja letzten Endes durch Verbesserung der Gewebebeweglichkeit und der Gewebeversorgung aus und hat daher für mich per se und grundsätzlich einen starken präventiven oder vorbeugenden Charakter, auch im Hinblick auf das Immunsystem. Und wenn eben Gewebe gut durchblutet ist, frei beweglich ist, dann können diese ganzen Stoffwechselprozesse, die Nervenimpulse, der Lymphfluss einfach besser funktionieren und das ist Basis für vieles, eben auch für die stabile Abwehrleistung. Aber um es ein bisschen vielleicht konkreter zu machen, profitieren können vor allem Menschen, denke ich, die sehr häufig erkältet sind und eben auch lange brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen, sich zu erholen. Viele fühlen sich ja nach Infekten manchmal fast dauerhaft erschöpft. Also an so Menschen denke ich. Aber auch Kinder gehören für mich dazu. Prinzipiell eben auch, weil ihr Immunsystem sich ja allgemein noch in der Entwicklung befindet. Aber auch Menschen mit chronischem Stress vielleicht. Durch die Daueranspannung fährt die körpereigene Regulation ohnehin nach unten. Ja, also gerade hier denke ich, kann Osteopathie gut helfen, das allgemeine Gleichgewicht ein bisschen wiederherzustellen, das Nervensystem zu beruhigen und das Ganze in die richtige Richtung unterstützend dann zu führen.
Wenn wir jetzt aus der Haustür rausgehen, dann ist das Schmuddelwetter schon im vollen Gange. Wann sollte man mit osteopathischen Behandlungen beginnen, wenn das Ziel die Stärkung der Abwehrkräfte ist? Und wie viele Behandlungen würdest du sagen, wären notwendig?
Also für mich gibt es da keine feste Regel. Grundsätzlich macht es vielleicht Sinn, wenn es das Immunsystem im Fokus steht, dass man osteopathische Behandlungen vielleicht im beschwerdefreien Intervall bereits plant, also in Phasen, in denen der Körper noch stabil ist und gut dann auf die Behandlung reagieren kann. Und so ein bisschen lässt sich das vielleicht vergleichen mit der Vorhergehensweise bei Allergiebehandlungen, etwa ja, in der Komplementärmedizin, aber auch durch Hals-Nasen-Ohrenärzte, Fachärzte wird ja oft dann behandelt, wenn eher die pollenarme Zeit vorliegt, werden die Behandlungen durchgeführt, um den Körper dann vor der Beginn der Belastungsphase zu stärken. So würde ich das möglicherweise dann auch mit der Osteopathie angehen. In der Regel reichen, auch das ist unterschiedlich natürlich, aber in der Regel reichen vielleicht drei Behandlungen aus, 1 bis 3 Behandlungen, um den Körper fit für die Erkältungssaison zu machen, unter präventiven Aspekten oder nach einem Infekt wieder zu stabilisieren. Wer vielleicht weiß, dass er besonders anfällig ist, kann auch in größeren Abständen dann sogenannt, ja, vielleicht so ein bisschen auffrischend behandeln. Ziel ist und bleibt immer, den Körper so zu unterstützen, dass eben die Selbstheilungskräfte arbeiten und wie das genau abläuft, das muss man dann einfach auch individuell mit dem behandelnden Osteopath oder der Osteopathin dann besprechen.
Okay, danke. Wenn wir jetzt mal von der Theorie in die Praxis kommen, hast du zufällig einen Praxisfall auf Lager, wo du sagst, da hat die osteopathische Behandlung eine Besserung verschafft?
Einen Praxisfall, ja. Also es gibt natürlich so wiederkehrende Muster, sage ich immer. Also klar, niemand ist gleich, alles ist individuell, aber es sind schon so wiederkehrende Themen, die man immer und immer wieder findet in der osteopathischen Praxis. Ich denke auch viele Kollegen kennen das. Jetzt konkret erinnere ich mich an eine Patientin, die über Monate hinweg unter schon sehr hartnäckigen Nasennebenhöhlenproblemen zu leiden hatte. Das Ganze hat eben mal begonnen mit einem Schnupfen und hat sich dann tatsächlich so chronifiziert, dass es über Monate ging. Ja, also sie bekommt schlecht Luft, war ständig erschöpft, hatte das Gefühl, nie richtig gesund zu werden. Und das Ganze auch, ja, ohne dass ein Antibiotikum da einfach länger dann geholfen hätte. Also sie war ziemlich frustriert. Sie war bei mehreren Hals-Nasen-Ohrenärzten. Letzten Endes dann auch, deswegen hat sie auch mehrere aufgesucht, weil sie hatte die Empfehlung zur OP. Die wollten eine, ja, nennt sich Fenestrierung. Das ist praktisch ein Anlegen von einer künstlichen Öffnung, also so ein Fenster in die Nasennebenhöhle zur Wiederherstellung des natürlichen Abflusses, Sekretabflusses zum Druckausgleich bei diesen chronischen, vor allem wiederkehrenden Nasennebenhöhlenentzündungen. Das wollte sie nicht und hat nach Alternativen gesucht. War dann eben auch bei uns, beim Osteopath. Und da fiel halt auf bei der Untersuchung, dass eben bei ihr jetzt nicht nur der Brustkorb oder die obere Brustwirbelsäule, die erste Rippe ein bisschen eingeschränkt war, sondern, und es war für mich deutlicher bei der Ganzkörperuntersuchung, der rechte Unterbauch war bei ihr sehr, 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 sehr auffällig. Also zum einen hatte sie da eine alte Blinddarmnarbe. Okay, haben ja viele. Sie hat aber auch eine bekannte Endometriose, also eher ein gynäkologisches Problem, was aber auch ziemlich viel Stress verursacht für das Bindegewebe des Bauchraums. Und zusätzlich hat sie dann auch angegeben, immer wieder ISG-Beschwerden. ISG ist das Iliosakralgelenk, ein Beckengelenk auf der rechten Seite. Und wenn man so diese Fülle an Symptomen, Beschwerden, Erkrankungen hat, dann liegt die Vermutung einfach auch nahe als Osteopath, dass es sich hier um irgendwelche, ja, Verklebungen, Spannungen, alte Entzündungen, Verwachsungen im Bereich des Beckens bestehen oder ja, vorliegen. Und dort habe ich dann hauptsächlich auch mit der Behandlung angesetzt. Ja, vor allem im Bereich des Übergangs zwischen Dünndarm und Dickdarm. Der rechte Hüftbeuger wurde behandelt, das Iliosakralgelenk und eben zahlreiche umliegende fasziale Strukturen, also Bindegewebestrukturen im rechten Unterbauch. Ich habe da noch ein Darmpräparat, ein paar Darmbakterien empfohlen und Ballaststoffe, die als Futter dann für diese Bakterien gelten. Und ja, interessanterweise stabilisierte sich dann das Ganze, ihr Immunsystem deutlich über die nächsten Wochen und Monate. Für sie dahingehend erfreulich, dass diese monatelangen Beschwerden der Nasennebenhöhlen peu à peu abgeklungen sind und vor allem ohne, dass sie ein weiteres Antibiotikum einnehmen musste. Und im Verlauf ist es nicht immer so klar. Hinterher wird es dann oft klarer und auch die Vermutung für mich war dann eindeutig, dass hier bei ihr jetzt dann mehrere Faktoren einfach zusammenkommen. Eben, wie bereits erwähnt, eben diese 80-90% des Immunsystems im Bereich des Darms, insbesondere dann eben am Ende des Dünndarms, in diesen Peyerschen Plaques, dieses lymphatische Gewebe, was sehr wichtig ist fürs Immunsystem. Und zum anderen, was man eben auch nie vergessen darf, dieses sogenannte enterische Nervensystem, also das Nervensystem des Darms, diese Darmzellen, die innerhalb des Darms bleiben und eben auch in enger Verbindung mit dem Nervensystem der Schleimhäute bestehen. Und hierzu zählen eben alle Schleimhäute, beginnend von der Mundschleimhaut, Darmschleimhaut, auch Blasenschleimhaut, vergessen manchmal viele. Also man merkt einfach, wie das alles so zusammenhängt, in sich greift und wenn dann gerade jetzt auch das Becken dann durch diese alte Spannungen oder den Stress in der Regulation so eingeschränkt ist, kann sich das eben auch auswirken über das Nervensystem auf andere Schleimhäute des Körpers, in ihrem Fall dann eben der Nasennebenhöhlen. Und ja, letzten Endes hat dann die Wiederherstellung der Beweglichkeit im rechten Unterbauch das Immunsystem so entlastet oder entstresst, dass es wieder mit der Zeit natürlich dann effektiver arbeiten konnte.
Das ist wahnsinnig spannend. Wenn wir jetzt auf einen akuten Infekt blicken, wie kann die Osteopathie bei diesem Erkältungsinfekt einwirken oder unterstützen?
Bei einem akuten Geschehen, denke ich, geht es der Osteopathie nicht darum, die Erkältung wegzubehandeln, sondern immer wieder dasselbe, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu unterstützen. Wenn es jetzt akut ist, dann würde man eher vielleicht symptomatisch begleitend behandeln, also mit sanfteren Techniken, die dann helfen, Schwellungen zu reduzieren, den Sekretabfluss zu erleichtern, die Atmung zu verbessern, eben auch ein bisschen nach dem vegetativen Nervensystem zu gucken, um den Körper dann wieder in den Zustand zu bringen, dass Heilung überhaupt möglich ist. Interessant ist ja auch, historisch gesehen, dass Osteopathie ja aus einer Zeit kommt, in der es noch kein Antibiotikum gab. Deshalb gibt es auch historisch einige Behandlungsansätze für eben auch akutere Erkrankungen oder Symptome, was früher durchaus üblich war. Heute halt immer und selbstverständlich unter Berücksichtigung der Grenzen auch der Osteopathie und der Medizin dann ausgeübt werden. Ich würde allgemein, wenn man jetzt im akuten Zustand behandelt, stets den Gesamtzustand, den Allgemeinzustand berücksichtigen von der Patientin, vom Patient, um dann immer wieder auch individuell zu gucken, ob eine Unterstützung sinnvoll ist. Denn manchmal, denke ich, ist einfach Ruhe die beste Medizin.
Und gibt es Situationen, in denen osteopathische Behandlungen bei Erkältung oder Infekten nicht sinnvoll ist, beziehungsweise sogar kontraindiziert?
Ja, also ich denke, wenn jemand krasses Fieber hat, starkes Fieber, Infektionskrankheiten, auch starke bakterielle Infekte, dann ist Osteopathie möglicherweise erstmal nicht dran. In solchen Fällen braucht es Ruhe, gegebenenfalls ärztliche Unterstützung. Da hat der Körper oft schon genug mit sich selbst zu tun. Sobald diese super akute Phase vorbei ist, kann man, denke ich, sehr gut, wie auch bereits erwähnt, wieder ansetzen, symptomatisch, um den Körper dann bei der Regenerierung oder in der Rekonvaleszenz dann zu helfen.
Und wir haben ja vorhin drüber gesprochen, für welche Patientengruppen eben Osteopathie oder beziehungsweise präventiv sinnvoll wäre, zur Osteopathie zu gehen. Und zwar haben wir da gesprochen über infektanfällige Patienten und mit einem schwachen Immunsystem. Jetzt ist meine Frage, welche Rolle spielt da der Lebensstil, also zum Beispiel die Ernährung oder Bewegung? Und was ist da, also welche Kombination gibt es da, dass das Immunsystem gestärkt werden kann? Was ist da wichtig?
Ja, wichtig. Also Osteopathie kann Strukturen befreien und die Selbstheilung ein bisschen fördern. Aber sie wirkt natürlich am besten, wenn der Alltag das Ganze auch unterstützt. Also unser Gewebe baut sich ja nach dem Prinzip auf, wie wir es benutzen. Und wenn wir es kaum fordern, praktisch vom Bett ins Auto, vom Schreibtisch auf die Couch, dann ist es einfach ein bisschen wenig Reiz für den Körper. Nicht nur die Gelenke, sondern auch Bänder, Faszien, Muskeln, der Darm, alles braucht Bewegung. Bewegung ist das A und O, klingt immer romantisch, ist aber so. Und eine verbesserte Durchblutung, ein besserer Lymphfluss stärkt das Immunsystem mittel- und langfristig. Die Ernährung hast du angesprochen, spielt für mich auch eine wichtige Rolle. Allerdings gibt es für mich jetzt nicht ein perfektes Konzept oder die perfekte Ernährung, sondern ich würde eher nach der Faustregel ansetzen, je ursprünglicher oder unverarbeiteter die Lebensmittel sind, desto besser. Also alles, was dem Körper echte Energie und Vitalstoffe liefert, mir ist es jetzt egal, ob das pflanzlich oder auch mit tierischen Bestandteilen ist, all das kann Teil einer gesunden Ernährung sein. Je natürlicher und frischer die Lebensmittel und eben auch einem Lebensmittel gerecht werden und nicht nur Nahrungsmittel sind, desto besser kann der Körper einfach auch daraus schöpfen. Und dein letzter Punkt, den du erwähnt hattest, Stress oder Stressmanagement, ja, denke ich, unterschätzen viele, weil wir alle so eingetaktet sind in alle möglichen Anforderungen. Aber man muss einfach daran denken, unser Nervensystem, das reagiert nicht immer logisch auf äußere und innere Reize. Also Zeitdruck oder Termine, Telefonate oder ein Besuch bei der Schwiegermutter, das ist objektiv nicht lebensbedrohlich. Und dennoch kann der Körper da unbewusst in den Alarmmodus rutschen. Na, wenn der Sympathikus, dieser aktivierende Anteil, dann dauerhaft aktiv bleibt und der Parasympathikus, dieser Entspannungsanteil, zu wenig Raum bekommt, dann entsteht letzten Endes eine chronische Stressreaktion mit erhöhter Cortisolausschüttung. Cortisol ist unser Stresshormon, das wirkt kurzfristig immunsteigernd, aber bleibt es lange Zeit, Wochen hoch, dann schwächt sich unser Immunsystem schon sehr massiv ab und stört auch jede Form der Regeneration dann. Von dem her, denke ich, ist das Ziel, regelmäßig aus diesem Alarmmodus rauszukommen. Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, sei es bewusste Pausen oder Atemübungen. Was für viele auch gut funktioniert, ist einfach in der Natur zu sein, im Wald, über Felder zu laufen, Entspannung, jede Form von Aktivität eigentlich, die den Körper und damit dann auch das Nervensystem ein bisschen zur Ruhe bringt.
Das ist dann natürlich auch eine Hausaufgabe für die Patienten, diese Alltagsmaßnahmen, wie du schon gesagt hast, frische Luft, Bewegung, sehr gut als Tipp für zu Hause. Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage zum Schluss. Hattest du schon mal eine richtig hartnäckige Erkältung, bei der du gemerkt hast, jetzt muss ich in meine osteopathische Trickkiste greifen? Was hat dir da persönlich geholfen?
Witzig. Ja, klar. Vielleicht hört man es noch ein bisschen. Vor ein, zwei Wochen war ich selber erkältet. Ich bin selten erkältet, aber da hat es mich dann doch wieder erwischt. Ja, klar, ich bleibe da auch nicht davon verschont. Da habe ich natürlich wieder gemerkt, wie wichtig es ist, die Dinge selber zu tun, die man sonst den eigenen Patienten so empfiehlt. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir natürlich Ruhe gegönnt, habe mich warm eingepackt, habe mir mal wieder eine Hühnerbrühe selber gekocht. Das ist eine super Sache, hat gute Vitamine drin, Cystein, wirkt schleimlösend. Habe Atemübungen auch mal wieder gemacht, habe mich daran erinnert, dass ich das ja auch nicht nur empfehle, sondern auch mal selber machen sollte. Osteopathische Trickkiste, also ich merke, was mir immer gut tut, ist das Zwerchfell zu lockern. Das geht jetzt nicht unbedingt super selber, aber wenn man krank ist und ohnehin Zeit hat, dann merke ich, das tut mir gut, mit beiden Fingern so unter den Rippenbogen zu greifen und tief auszuatmen, langsam wieder ein und dem Gewebe einfach eben Ruhe und Zeit zu geben, dann auch in die Entspannung zu kommen. Das Ganze habe ich jetzt dann kombiniert mit warmen Fußbädern, finde ich immer mega. Ich habe natürlich mehr geschlafen und habe dann irgendwann auch die Gelassenheit gefunden, dass ich irgendwann auch wieder auf den Beinen sein werde. Also, was will ich damit sagen? Letzten Endes, Heilung braucht manchmal auch ein bisschen Geduld und Vertrauen in den eigenen Körper.
Vielen Dank. Nun sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema Erkältung angekommen. Wir hoffen, ihr konntet hilfreiche Infos mitnehmen, eine neue Perspektive bekommen und egal, ob ihr selbst betroffen seid oder ob ihr in der Therapie arbeitet oder einfach neugierig wart. Die Erkältung mag harmlos wirken, doch sie zeigt uns immer wieder, wie wichtig es ist, auf den eigenen Körper zu hören. Vielen, vielen Dank, Benjamin Hartlieb, für die spannenden Einblicke, für das Fachwissen und auch deine klaren Worte. Bleibt alle gesund, gebt auf euch Acht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, danke.